Heute bei «Apropos» in 26 Kantonen um die Welt. Statt in Basel, in Nidwalden, im Watt oder im Glarus haben sie ihr neues Zuhause am Rand eines lärmigen Basar. Im weitläufigen Gebirge von Kirgisistan. Oder im Zentrum der Metropole London. Insgesamt leben etwa 800'000 Schweizerinnen und Schweizer im Ausland. Was hat sie dazu gebracht, ihre Heimat zu verlassen? Und warum fühlen sie sich zu einem anderen Ort auf dieser Welt hingezogen? Der BZ-Bund und der Medienjournalist und Autor Julian Perrenou ist auf eine Weltreise aufgebrochen, um diese Fragen zu beantworten. Er besucht auf seiner Reise 26 Schweizerinnen und Schweizer aus 26 Kantonen in 26 verschiedenen Ländern rund um den Globus. Und heute ist er Gast im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Julian.
Hallo Mirja.
Julian, wo bist du gerade und wieso?
Also ich bin aktuell in Seattle, im Norden der Westküste der USA. Ich bin hier eigentlich nur auf Durchreise. Ich war meinem letzten Schweizer in Kanada, in Nähe von Vancouver. Und meine nächste Schweizerin ist in Los Angeles. Und jetzt bin ich auf dem Landweg unterwegs, Richtung Süden.
Aber du bist seit einiger Zeit ja unterwegs für eine eher spezielle Geschichte. Wie muss man sich deine Reise genau vorstellen?
Ja, das ist ja so. Also ich bin im Februar gestartet und seither nonstop eigentlich unterwegs. Und ich bin in 26 Ländern, wie du das schon gesagt hast, bin ich Schweizerinnen und Schweizer am Besuchen. Und das ist eigentlich ja, in dem Sinne eine Weltreise, wo ich in der Schweiz gestartet habe. Die Schweiz wird aufhören und jetzt bin ich in Nordamerika angekommen und bin laufend dran. Und das ist wirklich sehr ein spannendes Projekt, muss ich sagen, wo ich sehr viele spannende Leute treffe.
Mhm. Wie vielteste Land ist das jetzt?
Da müsste ich jetzt gerade zählen. Auf jeden Fall habe ich in Europa angefangen, bin nachher über Afrika, Zentralasien, Indien, nach Südostasien und über den Pazifik jetzt auf Amerika gekommen und mache meine Reise jetzt Richtung Süden weiter.
Was hat dich dazu gebracht, die Reise ursprünglich mal anzutreten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe selber mal ein paar Jahre im Ausland gelebt, in Toronto, in Kanada. Und bin dort in Kontakt kommen mit Auslandschweizer, auch mit Auslandschweizer Organisationen. Und das hat mich irgendwie fasziniert und interessiert, wieso es die Leute in die Fremde hat bewegt. Und hat das auch immer spannend gefunden auf meinen Reisen. Ich gehe selber sehr gerne reisen, Leute vor Ort zu treffen und einfach die Kombination von Leuten, die mit dem Schweizer Hintergrund im Ausland leben. Ja.
Es sind ja insgesamt 26 Porträts, die du schreibst, von Schweizerinnen und Schweizer im Ausland. Und vier von ihnen stellen wir heute auch im Podcast vor. Zum Beispiel die Christine Ferrari.
Mein Name ist Christine Ferrari. Ich komme ursprünglich aus Riechen, Basel-Stadt. Ausgewandert bin ich 2008, das heisst, es sind jetzt 14 Jahre.
Christine Ferrari ist eine 62-jährige Frau aus dem Kanton Basel-Stadt. Sie ist recht spät ausgewandert, mit 48 nämlich, nach Marokko. Sie lebt heute in Eurika, das ist ein Berberdorf in der Nähe von Marrakesch. Und sie hat dort angefangen, Safran anzupflanzen und zu trocknen und nachher zu verkaufen.
Jetzt ein bisschen, auch ein paar Fäden, ein bisschen nachhelfen. Ich lasse das nachher alles hier stehen. Und dann sehen Sie sofort, alles sinkt zu Boden. Es färbt schon langsam gelb. Und das ist eben beim echten Safran nicht.
Also ich habe hier mein Safranparadies, le Paradis du Safran. Wir haben eine Safrankultur und auch einen botanischen Garten, wo ich stolz bin, dass ich Leute aus aller Welt begrüssen
darf. Wie muss man sich den Ort vorstellen?
Ja, das ist also sehr speziell. Wer schon mal zu Marrakesch war, kennt so das hektische, bunte Treiben dort. Sehr viele Touristen, es ist immer etwas los. Wenn man da ein bisschen außerhalb ist von der Stadt und eben in so ein Berberdorf, in so eine Berberstadt geht, dann ist das eine ganz andere Welt. Also das ist wirklich so ein bisschen wie in der Zeitkapsel drin. Wo sie lebt, ist in der Agglomeration von diesem Ort. Und das ist, wo sie hat angefangen, dort wirklich eigentlich nur ein Brache gewesen, mit einem alten Schafstall und ein paar Bäumen. Und sie hat jetzt wirklich nichts gehabt. Und jetzt hat sie sich dort ein eigenes Haus aufgebaut. Einen botanischen Garten hat sie dort auch noch errichtet in den letzten 10 Jahren. Und ja, sie war fasziniert. Es ist wirklich wie ein kleines Paradies, das sie sich da erschaffen hat.
Was hat sie denn für ein Leben gehabt, wo sie noch in der Schweiz war?
Ja, eigentlich ein ganz anderes. Also sie hat das KV gemacht, sie hat in der Hotellerie gearbeitet und nachher war sie Gemeindeschreiberin gewesen. Und hat ja sicher einen Job gehabt, sehr viel zu tun, wie sie mir erzählt hat. Und irgendwann ist sie einfach viel zu viel geworden.
Oh, ich hatte ein stressiges Leben in der Schweiz. Und dann bin ich zweimal in der Wüste in Marokko für ein Wüstentrekking. Und dann fand ich, muss unbedingt etwas ändern in meinem stressigen Leben.
Der Moment, wo sie ihr neues Leben gestartet hat in Marokko, was hat sie dir über den erzählt? Was ist ihr leicht gefallen? Was ist ihr schwer gefallen?
Ja, ich glaube, als leicht gefallen ist ihr, sich in das Land zu verlieben. Also sie war auf Wüstentrekkings mal und hat sich dort mit Marokko auseinandergesetzt. Und die ganze Kultur, auch die Berberkultur, hat sie fasziniert. Was ihr schwer ist gefallen, ist eigentlich in dem Sinn, sie hat ein Gästehaus eröffnen in der Nähe vor Wüste und ist dann aber wirklich böse übers Ohr gehauen worden von einem Lokalen dort, wo ihr hat versprochen, dass sie das zusammen machen. Und hat sich nachher herausgestellt, dass Land, das sie mit ihrem Ersparten gekauft hat, wertlos war. Und die offiziellen Dokumente nicht haben, sie eigentlich wertlose Protokolle waren.
Wie ist sie schlussendlich zur Safranfarmerin geworden?
Ja, über Umweg. Also sie hat nachher eigentlich nicht zurück in die Schweiz wollen und sich eigentlich die Niederlage eingestehen. Sie ist dann in Marrakesch geblieben, hat Sprache gelernt, hat nachher dort draussen, wo sie jetzt eben lebt, hat sie Land gepachtet und hat dort angefangen, Safran anzupflanzen mit den lokalen Berberfrauen. Und das hat sich nachher über die Jahre alles entwickelt und ist jetzt zu dem geworden, wo sie jetzt hat, zu einem wirklich paradiesischen Garten, wo sie Gäste aus der ganzen Welt begrüßen und bewirten.
Du redest von einem paradiesischen Garten. Welche Rolle spielt für sie noch ihre alte Heimat, die Schweiz?
Ja, also sie vermisst sie in dem Sinn nicht so gross. Also sie hat auch nicht mehr gross Kontakt zur Schweiz. Sie lebt sicher so die schweizerischen Werte, denke ich, wo man bei ihrer Arbeit merkt. Also sie ist sehr gewissenhaft, sie ist sehr zielstrebig, sie bleibt dran an einem Projekt, sie setzt wirklich das um, was sie möchte. Und ich glaube, das sind mehr so die Punkte, wo man noch sagen kann, das ist bei ihr noch so typisch schweizerisch und natürlich der Dialekt.
Ist es bei ihr jemals Thema gewesen, wieder Marokko zu verlassen, wieder zurück in die Schweiz zu kommen?
Nein, aktuell nicht und vor allem nicht die Schweiz. Also sie hat gerade lachen, als ich sie gefragt habe, ob sie wieder mal zurückkommen möchte. Sie hat gesagt, ui, nein. was sie sich vorstellen können, ist vielleicht Italien, aber aktuell ist sie wirklich voll in ihrem Projekt drin. Und ich habe sie kürzlich auch wieder mal kontaktiert gehabt. Sie hat kurze Abstecher nach Europa gemacht, dass sie mal etwas anderes sieht. Aber jetzt geht sie wieder retour und startet die Herbstsaison. Ihrem Garten und nachher im November ist wieder die Safranernte. Also sie ist da voll drin.
Gehen wir ganz ans andere Ende der Welt, nämlich nach Kirgisistan. Julian, Kirgisistan, wo liegt das Land nochmal genau?
Ja, Kirgisistan ist in Zentralasien und das ist vielleicht so ein Land, wo man oft einfach drüber fliegt, wenn man aus der Schweiz irgendwie nach Südostasien geht. Es ist umgeben von grösseren Ländern, also Kirgisistan ist 5-mal so gross wie die Schweiz, aber halt im Vergleich zu Kasachstan und Usbekistan oder zu China relativ klein. Es ist ein Binnenland wie die Schweiz und es war ein sehr spannender Besuch für mich, weil ich praktisch nichts über das Land gewusst habe.
Was hast du erfahren, wo du dort angekommen bist? Wie muss man sich das Land vorstellen?
Ja, es ist sehr spannend, das Land in ein paar Tagen, als ich jetzt bei dir war, so knappe Woche zu erkunden. Es ist noch sehr sowjetisch geprägt, von der Infrastruktur her, wie meine Hauptstadt Bischkek ist. Es hat wirklich noch so den alten Charme von dazumal. Ist aber auch sehr urban geworden, gerade mit der jungen Bevölkerung, die das auch stark prägt. Es hat überall die Einflüsse aus der Geschichte von Kirgisistan. Die ist sehr geprägt von der Genghis Khan-Zeit und auch von den früheren Königsreichs. Zeiten vom Rittervolk. Kirgisistan ist ein Rittervolk gewesen und es ist das Ross ist das Nationaltier und ist überall zu sehen im ganzen Land.
Bonjour, je m'appelle Olivier Bangerter. Je viens du canton de Vaud, je suis né à Lausanne et avant de quitter la Suisse, j'habitais à Ostermundingen près de Berne. Ça fait une année et demie que j'habite ici à Bishkek, la capitale du Kirghizistan.
Du hast den Oliver Bangerter getroffen. Wer ist er?
Dear and honored representatives of the city and the region.
Je suis l'ambassadeur de Suisse en République Kirghize.
Er ist der höchste Schweizer im Land, also er ist der Botschafter von Schweiz und vertritt die Interessen dort. Und ihn habe ich dürfen besuchen und mit ihm habe ich dürfen auch auf Einsätze weiter draussen in den Bergen gehen.
Wie sieht so ein Alltag als Botschafter aus?
Ja, das ist nicht immer gleich spannend. Also er hat viel auch mit Visafragen zu tun. Er hat viel mit Treffen mit offiziellen Leuten zu tun natürlich. Als ich vorbeigegangen bin, war er aber so nett gewesen, dass er hat seine ganzen Feldbesuche oder Russland-Einsätze zusammengelegt auf diese Woche. Darum konnte ich mit ihm beispielsweise an eine Universität in einer Provinzhauptstadt gehen, an einen Vortrag.
Corruption in any country is dangerous for the business climate, for the security of the people. For the governance, the more people play with it.
Ich konnte mit ihm an einer Dammeröffnung beiwohnen, wo die Schweiz sehr viel Geld investiert hat. Und an Baumpflanzungen in einem Quartier in Bishkek.
Settlements that will be in one of our new projects that we call with the Kyrgyz name of Araket.
Und so habe ich sehr guten Einblick bekommen, was man eben nebst den ganzen Sitzungen und Aufgaben in der Stadt sonst noch alles macht als Botschafter.
Was gefällt ihm an seinem aktuellen Zuhause in Kirgisistan?
Ja, ich glaube, er hat einen sehr speziellen Geschmack, sage ich jetzt mal, bezüglich auf Länder, die vielleicht nicht so typisch Anziehungspunkt sind für Schweizerinnen und Schweizer. Ihm gefällt so das Schroffe, die karge Landschaft. Er war vorher auch in Afghanistan gewesen, als Vertreter von Schweiz und er hat mir erzählt, dass ihn in Kirgisistan sehr an Afghanistan erinnert und er das auch vermisst hat. Und ihm gefällt einfach auch der Umgang mit den Leuten. Kirgisistan ist auf mich auch so als Land übergekommen, das sehr urtümlich ist, das sehr offen und sehr zugänglich ist von den Leuten her und das passt ihm. Er ist ein sehr kommunikativer Mensch.
Wie lange bleibt er dort, bis er quasi zu seinem nächsten Land weiterzieht?
Also der normale Turnus sind 4 Jahre und er ist jetzt 2 Jahre dort. Das heisst, er hat noch 2 Jahre vor sich mit seiner Familie, die ist ebenfalls in Kirgisistan. Und dann ist es halt noch ein bisschen offen, wo es dahin geht. Das ergibt sich dann, je nachdem, welche Positionen offen sind, ob er in ein anderes Land geht, ob er zurück in die Schweiz kommt. Genau.
Also zurück in die Schweiz, bei ihm ist das durchaus Thema noch.
Es könnte sein, aber er ist durchaus auch offen für ein weiteres Land in Zentralasien oder auch in anderen Ecken der Welt, Afrika, Südamerika.
Julian, du hast ja sehr unterschiedliche Auslandschweizerinnen und Schweizer getroffen, eben zum Beispiel die Christine Ferrari oder den Oliver Bangerter. Was verbindet all diese sehr unterschiedlichen Menschen miteinander?
Es ist natürlich schwierig, das auf einen Nenner zu bringen, aber ich würde sagen, es ist der Drang nach Neuem, nach Unbekanntem zu entdecken und auch ein bisschen einfach, dass ihnen die Schweiz zu klein ist, dass sie mehr möchten sehen, mehr möchten erleben, sich selber ein bisschen möchten herausfordern und die grosse, weite Welt sehen.
Gibt es andere Sachen, die dir alle erzählt haben, unabhängig voneinander?
Ja, eigentlich, dass egal wo sie sind, egal wo das Land ist, ob das jetzt Kirgisistan, Indien oder Seychellen ist, dass es nie ein Paradies ist und dass es halt überall im Alltag auch wirklich hart ist, um sich durchzuschlagen.
Kannst du sagen, nach deiner bisherigen Reise, was sind so die grössten Herausforderungen, wenn man Auslandschweizerin oder Auslandschweizer wird?
Ja, auch da ist es natürlich sehr unterschiedlich. Es kommt immer ein bisschen auf das Land drauf an. Manchmal sind es die administrativen Belange in einem Land. Manchmal ist es der Umgang mit den Leuten. Und manchmal ist es halt schlicht und einfach auch, einen Job zu finden, wo man nachher genügend Geld verdient, dass man sich durchschlagen kann.
Was ist mit dem Thema Heimweh? Wie gross ist das bei den Personen, die du bisher getroffen hast?
Ja, das ist erstaunlicherweise bei vielen vorhanden. Was ich auch noch lustig fand auf meiner Reise, dass ich mich ein bisschen rundherum navigieren musste bei den verschiedenen Leuten, bei den Treffen, weil viele entweder planen, in die Schweiz zu gehen für einen Besuch oder noch in der Schweiz werden sie, wenn ich dort bin, und dann erst wieder zurückkommen. Also sie besuchen die Schweiz noch recht häufig, die meisten von ihnen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten haben nach wie vor eine enge Verbindung zur Schweiz.
Hört das dann irgendwann mal auf?
Ja, ich kann mir das schwer vorstellen. Also es gibt natürlich ein paar Leute, die nicht mehr gross Familie oder Freunde in der Schweiz haben. Aber ich habe auch jetzt ein paar Leute getroffen, die planen, wieder zurück in die Schweiz zu ziehen, letztlich. Und ich denke, das ist in uns irgendwie innen, dass wir halt die Verbindungen behalten oder plötzlich irgendwann wieder mal den Wunsch haben, zurück in die Schweiz zu ziehen.
Julian, du warst auch in London. Kannst du uns dorthin mitnehmen? Wer hast du dort getroffen?
Wie heisst du?
Jasmin Imboden. Ich komme aus Feiringen, das ist im Kanton Nidwalden. Ich lebe jetzt seit gut 4,5 Jahren schon in London.
Ja, in London habe ich Jasmin Imboden getroffen. Sie ist eine junge Frau aus Feiringen, aus dem Kanton Nidwalden. Sie war früher Fußballspielerin und ist jetzt Schauspielerin.
Sie ist jetzt Schauspielerin. Was heisst das? Wie sieht Ihr Alltag heute aus?
Ja, das ist wirklich nicht ein 0815-Job, den sie dort hat. Sie ist in der ganzen Stadt unterwegs, von einem Auftrag zum anderen. Also sie macht Shootings, sie spielt die Filme mit. Sie muss sehr früh aufstehen, manchmal sehr spät arbeiten. Es gibt Monate, wo sie wenig Aufträge bekommt. Und dann gibt es Monate, wo sie sehr, sehr viel zu tun hat, wo sie fast keine Freizeit hat. Also es ist ein Job, wo man sehr offen und flexibel muss sein. Das passt aber absolut zu ihr.
Wie sehr ist sie auch wegen dem Job ins Ausland gezogen?
Ja, das war ein wichtiger Punkt. Also sie hat in Kalifornien die Schauspielschule besucht, ist nachher zurück in die Schweiz gekommen, hat sich eigentlich dort als Schauspielerin durchsetzen wollen, hat aber überhaupt keinen Auftrag bekommen und ist dann ziemlich frustriert und hat eigentlich die Wahl gehabt, nachher entweder auf London oder Berlin zu gehen. Sie hat sich nachher für London entschieden.
Weil es hier einfach mehr Optionen und Möglichkeiten gibt.
Was hat sie dir erzählt? Was waren die grössten Herausforderungen für sie beim Start in einer neuen Stadt?
Ich glaube, die Stadt an und für sich ist für sie nicht so schwierig gewesen, weil London ist halt sehr offen, sehr multikulturell. Das passt zu ihr, gerade auch mit ihrem Hintergrund. Also ihre Mutter ist Kenianerin, der Vater nicht Waldner. Und in ihrem Heimatort ist sie immer ein bisschen aus dem Rahmen gefallen, auch mit ihrem Hang zum Fußballspielen. Und sie hat sich überall eigentlich immer müssen durchsetzen. Und in London, in diesen Kreisen, wo sie sich bewegt, ist es natürlich eine Gesellschaft, die sehr, sehr offen ist, wo sie sich entfalten kann und so kann sein, wie sie ist. Was die Herausforderung ist, sicher ist beruflich halt einfach, wo sie ist angekommen, dass sie einen Agent findet, der zu ihr passt, dass sie ein Schauspielerinnenprofil hat, das ihr zusagt und dass sie Aufträge bekommt, weil ohne Aufträge kein Geld. Und dann wird es in einer teuren Stadt wie London sehr schwierig.
Du hast gesagt, wo sich die englische Kultur vielleicht auch ein bisschen von der Innerschweizer Kultur unterscheidet. Sind sie sich auch in gewissen Punkten ähnlich?
Ja, also ich glaube, da muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen London und dem Rest von England oder sagen wir den Agglomerationen oder auf dem Land aus in England, wo es sicherlich anders ist. In London ist halt die ganze Kultur und Gesellschaft schon sehr anders. Und ich glaube, jetzt da Verbindungen ziehen, so nicht walten kann man nicht wirklich. Es ist schon sehr ein internationales und multikulturelles Leben dort.
Sieht Jasmin Imboden ihre Zukunft wieder in der Schweiz oder wird sie bleiben?
Das hat sich vielleicht schon wieder geändert, seit ich sie besucht habe. Sie ist da sehr offen diesbezüglich. Sie hat eigentlich gesagt, sie kann arbeiten, wo sie will, eigentlich überall auf der Welt, einfach dort, wo es für sie einen Job hat. Was ich noch spannend fand, was sie gesagt hat, sie ist immer noch auf der Suche nach einem Ort, wo sie sich wirklich daheim fühlen kann. Also das ist nicht in der Schweiz, das ist auch nicht in Kenia und auch nicht in London.
Das kann sie schon sagen.
Das hat sie jetzt können sagen und ja, jetzt auch nach dieser Zeit, obwohl sie ihr sehr, sehr gut gefällt hat. Aber sie ist immer noch jung und sie ist noch auf der Suche nach einem wirklichen Daheim.
Unsere letzte Station in diesem Podcast ist Indonesien, beim Jonas Müller.
komme aus Nevels, aus dem Kanton Glarus. Ich lebe hier in Reggiampa seit 8 Jahren.
Wer ist er und wie lebt er dort?
Ja, auf den Besuch habe ich mich ganz besonders gefreut, weil es halt ein sehr spezieller Ort ist, wo er lebt. Er wohnt in Raja Ampat. Das ist in West-Papua, ein Teil von Indonesien. Er lebt da in einem Inselreich, wo wirklich wunderschön ist, wo umgeben ist von Korallenriffen. Es hat sehr viel Fisch, klares Wasser. Es ist wirklich spektakulär dort eigentlich, aber es ist halt auch eine von der ärmsten, wenn nicht die ärmste Region in Indonesien, und das bringt natürlich sehr viele Herausforderungen mit sich. Er lebt dort seit jetzt einigen Jahren auf einer Insel und hat dort eine Schule aufgebaut, wo er tut, die lokalen Kinder unterrichtet.
Woher kommt der Wunsch bei ihm, im Ausland zu leben?
Ich glaube, das hat sich nach und nach entwickelt. Er ist eigentlich so ein richtiger Aussteiger. Er hat lange als Finanzchef für einen Haushaltsgeräthersteller gearbeitet. Das war sehr erfolgreich, schon in jungen Jahren. Mit 23 hatte er schon eine Chefposition gehabt. Und nachher hat er einfach irgendwann mal gemerkt, das ist eigentlich nicht das, was er mit seinem Leben machen möchte. Er möchte nicht einfach einen Bürojob haben und viel Geld verdienen, sondern er wollte etwas anstellen, wo er findet, wo er wirklich einen Effekt hat auf die Gesellschaft. Und er ist dann eigentlich zuerst mal getauchen in dieser Gegend und hat bei Hilfsprojekten mitgearbeitet. Und erst nach und nach hat er gemerkt, dass das eigentlich ein Leben ist, das ihm zusagt. Und jetzt aktuell kann er sich nichts anderes vorstellen.
Das hat sich so ergeben. Das war nicht so geplant gewesen, aber mittlerweile haben wir da eine Stiftung aufgebaut und haben eine Schule. Und darum bin ich auch bis heute noch da.
Wie sieht heute sein Alltag aus?
Ja, er hat mich, bevor ich gekommen, ihn besuchen, schon vorgewarnt. Das kann man schlechte Voraussagen. Also, er steht am Morgen auf und hat keine Ahnung, was mit dem Tag passieren wird. Und so ist es auch. Also, er hat mit seinem Team, wo er die Schule führt, hat natürlich Unterricht. Das ist Regelunterricht. Und tut den Kindern in Englisch unterrichten, in Meeresökonomie und ganz viele andere Themen. Auch künstliche Intelligenz ist etwas, was er Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Aber nebenbei macht er noch sehr viel mehr. Also er ist zuständig für das ganze Hilfswerk, das aus der Schweiz geführt wird. Er ist Elektriker, er ist Fischer, er ist Korallenriffretter. Also er macht sehr, sehr viele verschiedene Sachen dort.
Mhm. Die indonesische Kultur, was gefällt ihm besonders gut daran und was ist vielleicht für ihn auch eine Herausforderung?
Also was er mir gesagt hat, ist, dass ihm gefällt, wie echt das Leben dort ist. Er setzt sich täglich mit wirklich echten Problemen auseinander, die direkten Effekt haben auf den Alltag. Also beispielsweise, wenn sie gehen fischen und kein Fisch rum sind, dann gibt es nichts zu essen. Oder wie der Strom ausfällt, hat es kein Licht. Und das ist dann halt wirklich auf dieser Insel, die sehr abgelegen ist, wo Stunden weg ist von Zivilisation, ist das halt wirklich auch herausfordernd. Oder wie mal ein Sturm Solarpanels beschädigt hat, etc., hat das immer einen direkten Effekt auf sein Leben. Was ihm halt wirklich auch gefällt, ist der Umgang mit den Menschen, dass er einen direkten Effekt haben kann auf denen ihr Leben, eben gerade auf die Kinder, auf die Entwicklung der Jüngsten dort.
Und ist es bei ihm ein Thema, dass er jemals zurückkommen in die Schweiz?
Ja, bei ihm würde ich jetzt nie sagen, aber aktuell sicher nicht. Mit seiner Frau, die aus Indonesien ist, sie sind sehr aktiv jetzt mit dem Hilfswerk. Sie haben jetzt auch diverse neue Projekte, wo sie dran sind. Also sie haben diverse Zertifizierungen von der Schule neu bekommen. Sie haben auch ein zweites Schulgebäude in Planung. Sie haben Lehrerhäuser gebaut für zusätzliche Lehrer, die von weiter weg kommen. Also sie sind laufend dran und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in der nächsten Zeit irgendwann mal plant, zurück in die Schweiz zu kommen.
Und was vermisst du aus der Schweiz?
Manchmal einfach die gemütlichen Spaziergänge am Abend, ungestört, die eigene Ruhe haben, frische Luft, einfach können, am Abend einen gemütlichen Spaziergang zu machen.
Julian, du bist jetzt schon recht lange selber unterwegs. Hast du auch schon Heimweh bekommen in dieser Zeit?
Erstaunlicherweise nicht. Es gibt sicher ein paar Sachen oder ein paar Annehmlichkeiten, die ich vermisse.
Zum Beispiel?
einfach mal länger an einem Ort sein. Manchmal innerhalb von einer Woche mehrfach irgendwo verschieben. Sicher auch ein geregelterer Tagesablauf, Waschmaschine, gesundes Essen, mehr Sport. Das ist manchmal immer ein bisschen schwierig. Freundin, die ich vermisse, aber sonst, Schweiz, geht es echt ganz gut jetzt, so bis jetzt.
Trotzdem gibt es sicher Herausforderungen auf deiner Reise. Was sind so die grössten?
Ja, also das ist sicher das Tempo, wo ich unterwegs bin. Also ich bin da nicht jahrelang unterwegs, sondern 3/4 Jahr habe ich geplant. Und da bin ich in einer Woche mal in diesem Land, in der nächsten Woche in einem anderen. Und das ist dann halt von, beispielsweise eben von Kirgisistan, wo ich war, zu Indien, sind das halt riesige Unterschiede, rein von der Kultur, von der Gesellschaft, vom Essen, von den Temperaturen, von der Luftfeuchtigkeit, von der Zeitzone. Und ich arbeite nach wie vor für die Berner Zeitung, reduziert. Und je nachdem gibt es halt auch mal eine Nachtschicht, die ich arbeiten muss. Oder von einem Flughafenterminal oder von einem Kaffeehaus. Und das ist natürlich nicht so bequem wie jetzt aus dem Büro oder von daheim im Homeoffice.
Was hat dich bisher auf dieser Reise besonders inspiriert oder was ist dir besonders geblieben?
Ja, sicher die Widerstandsfähigkeit der Leute, die ich getroffen habe. Also, dass sie sich durchgesetzt haben in einem Alltag, der wirklich nicht immer einfach ist. Und dass sie halt einfach ja, etwas gewagt haben und das haben umsetzen können. Und natürlich nicht immer so, wie sie es ursprünglich gedacht haben, aber dass sie sich durchgebissen haben. Also, das hat mich schon sehr inspirierend gedacht.
Es gibt ja auch eine gewisse Faszination für Leute, die diesen Schritt machen und ins Ausland ziehen. Das sieht man ja zum Beispiel bei all diesen Fernsehformaten, die in eine ähnliche Richtung gehen. Kannst du dir erklären, was uns so daran fasziniert an Menschen, die aufbrechen und in ein anderes Land gehen leben?
Ja, ich glaube, das ist wirklich sehr eigen für uns Schweizerinnen und Schweizer. Also das ist etwas, was mir auch auffällt, persönlich wie in meinem Umfeld. Irgendwie scheint es uns zu faszinieren, in die Ferne zu gehen und etwas Grösseres zu suchen als das, was wir daheim haben, in unserer sicheren und schönen kleinen Schweiz. Und wenn wir das selber nicht können, fasziniert es uns zumindest, andere Leute dabei zu beobachten, wie sie es schaffen oder eben nicht.
Du machst ja das gerade im Moment. Wie geht jetzt deine Reise weiter?
Ja, also ich bin jetzt noch ein paar Wochen in Amerika und von dort geht es nachher weiter Richtung Süden, nach Zentralamerika und von dort nachher nach Südamerika, wo ich noch diverse Schweizerinnen und Schweizer wieder treffe.
Ziehst du nach dieser Reise vielleicht auch selber mal ins Ausland?
Ja, das schließe ich für einen Moment aus. Ich habe es ja selber schon mal ausprobiert. Und obwohl es diverse Länder gibt, die mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, bin ich dann gleich wieder froh, wenn ich zurück in die Schweiz bin.
Wenn trotzdem eine von deinen bisherigen Stationen müsstest auswählen, wo würdest du hin?
Ja, das hat jetzt nichts mit der aktuellen Reise zu tun, aber ich habe schon immer ein Flair für Japan gehabt und ich habe in Okinawa auf der Insel einen Schweizer Professor besucht und dort würde ich definitiv her, wenn ich eine müsste auswählen.
Gut, dann telefonieren wir vielleicht das nächste Mal, wenn du in Japan bist.
Sehr gut. Ja.
Danke vielmals, Julian, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Reise.
Merci dir.
Wer alle Porträts wird lesen von diesen Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die Julian Berenu getroffen hat. Viele Porträts findet man schon jetzt bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken das auch im Episodenbeschreib. Und am Schluss sollen es natürlich 26 Porträts sein, die dann auch als Buch erscheinen. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.